HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde zum Ostersonntag. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Zu Ostern wird ja das große Drama von Tod und Leben inszeniert, von Licht und Dunkelheit, von Leiden und Auferstehung. Die Osterliturgie in den christlichen Kirchen setzt an in der Dunkelheit, in der Mitte der Nacht und geht dann über in eine Lichtfeier, oft parallel zum Morgengrauen, wo dann Kerzen in der Kirche die Dunkelheit erhellen und draußen mit dem Sonnenaufgang auch in der Welt das Dunkel vom Licht der Sonne vertrieben wird. Wir wollen heute diesem Zusammenhang etwas nachspüren und damit ganz irdisch beginnen. Irene Denzer-Vanotti hat Menschen getroffen, die durch einen Unfall oder eine Krankheit in die Nähe des Todes gekommen waren und überlebten. Für diese Menschen und alle, die Ähnliches erleben, ist das ein Einschnitt. Wenn sie entronnen oder geheilt sind, leben sie bewusster, freuen sich intensiver, verteidigen das Leben aber auch leidenschaftlicher gegen Ungerechtigkeit oder Menschenrechtsverletzungen. Manche sehen sich gerettet von Menschen, von Ärztinnen und Ärzten etwa, andere finden darin auch Gottes Wirken. Hören wir einige Erfahrungen dieser Menschen, die Irene Denzer-Vanotti getroffen hat.
Es ist einfach ein Erlebnis gewesen, was ich hatte, was mein Leben schon nachträglich sehr beeinflusst hat. Ich habe irgendwie die Angst verloren vor dem Tod.
Martin Sauer war mit 14 Jahren auf dem Schulweg.
Und ich weiß, dass also an diesem Tag eine Lateinarbeit geschrieben wurde. Ich hatte große Angst vor dem Lehrer, das hat mich eigentlich auch lange verfolgt. Und da war ich auch nicht mehr so konzentriert auf dem Weg zur Schule. Ja, dann kam die Straßenbahn.
Ein falscher Schritt, ein Moment der Unaufmerksamkeit. Die Straßenbahn erfasst Martin. Lange Zeit ist ungewiss, ob er seine Verletzungen überlebt.
Meine Eltern waren fürchterlich besorgt, also das war Ende 1950. Das war eine Zeit, da war die Medizin auch noch nicht so weit.
Er selbst hingegen sei in eine tiefe Ruhe eingetaucht, erzählt er.
Die Zeit, in der ich da so in der Schwebe war, das war eine nicht schlimme Zeit, sondern das war eine Zeit, die ja so ein bisschen zwischen zwei Polen hin und her pendelte. Der eine Pol, das war das Leben mit allem, was dazu gehörte. Der andere Pol war die unendliche Ruhe, die man hatte. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, es ist alles ganz leicht erklärbar. Das ist wie ein Drogenrausch so ein bisschen gewesen. Also alle großen Probleme, die schrumpften zur Winzigkeit. Und es war eine unendliche Ruhe auf der anderen Seite. Das hat mir also tatsächlich die Angst vor dem Tod genommen. Und das hat mich wirklich so nachhaltig beeinflusst, weil ich habe viele Dinge aus ganz anderen Augen gesehen plötzlich. Es verschieben sich die Werte.
Die innere Ruhe habe ihn nie verlassen, meint Martin Sauer.
Das ist geblieben, ja. Das ist über die ganze Zeit geblieben.
Dass er später Arzt wird, hat auch mit dieser Erfahrung zu tun. Er sagt, ihn trage die Gewissheit, dass er Menschen begleiten und ihnen Ängste nehmen kann. Mittlerweile ist Martin Sauer pensioniert. Als Hals-Nasen-Ohren-Arzt begleitete er immer wieder Patientinnen und Patienten durch lebensbedrohliche Krankheiten. Und er harrt auch oft bei Bekannten oder Verwandten in der letzten Lebensphase aus.
Jemand, der das selber schon mal durch das Fegefeuer durch ist, der ist sehr glaubwürdig und ich habe eigentlich immer jemanden, mit dem ich den Weg mitgehe durch die Krankheit.
Susanne Breit-Kessler, mit der wir per Videokonferenz sprechen, sind ihre eigenen Erfahrungen als Krebspatientin nahe, wenn sie andere als Seelsorgerin begleitet.
Man sorgt sich, man hat Angst und man weiß nicht, wie es wird. Und das muss man alles sagen dürfen, um wirklich mit der Krankheit umzugehen. Und da mache ich mich also wirklich zur Klagemauer und höre zu. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Ich rede die Dinge auch nicht klein. Also wenn es schlimm ist, dann ist es schlimm. Ja? Und wenn jemand auf dem Weg zum Tod ist, dann geht er dem Ende entgegen. Und dies wegzulügen oder zu leugnen, um es sich selber bequemer zu machen, wenn man mit so einem Menschen umgeht, das ist falsch. Dann ist man nicht wirklich Partner oder Partnerin für den oder diejenigen. Man muss aufrichtig sein.
Das gelingt auch vielen Pflegekräften. Iris Jammer erfährt das in der Klinik nach einem plötzlichen Herzstillstand. Sie ist Mitte 40, als sie vor ein paar Jahren, kurz vor Weihnachten, in der Wohnung ihres Bruders zusammenbricht.
Ich bin einfach vom Sofa gekippt.
Bis heute weiß weder sie selbst noch wissen Ärztinnen oder Ärzte, warum ihr Herz unvermittelt aufgehört hat zu schlagen.
Ich bin dankbar, dass ich überhaupt gerettet worden bin. Also das war ja ein großes Glück, dass da überhaupt Leute waren, die das konnten.
Ihre Schwägerin hatte gerade einen professionellen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und beherrscht die Griffe der Wiederbelebung. Dann eine schnelle Fahrt in die Uniklinik, tagelang Ungewissheit. Als Iris aufwacht, so sagt sie später, habe sie sofort eine Kraft in sich gespürt.
Ich will das Leben zurück.
Dieses gewonnene Leben wieder auszufüllen, dauert dann aber monatelang.
Am Anfang war ich natürlich sehr unsicher, weil ich nicht wusste, was mein Körper mit mir macht oder was er als nächstes mit mir anstellt. Das war schon schwierig.
Iris Jammer, die alleine wohnt, organisiert Hilfe. Sie arbeitet in einem sozialen Beruf, sie organisiert die Jugendarbeit der Diakonie in Düsseldorf und hat Freundinnen, Freunde aus diesem Feld. Sie sind gern bereit zu helfen. Aber jemanden zu gewinnen, die oder der einfach mal da sitzt, an einem Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung ein Buch liest, während sie sich mit etwas anderem beschäftigt, das sei viel schwieriger zu organisieren. Es hätte ihr aber gut getan. Sie wollte Normalität zurückgewinnen. Und Normalität ist in dieser Lebensphase das Besondere.
Wir Geretteten bitten euch, zeigt uns langsam eure Sonne. Führt uns von Stern zu Stern im Schritt. Lasst uns das Leben leise wieder lernen. Es könnte sonst eines Vogels Lied, das Füllen eines Eimers am Brunnen, uns schlecht versiegelten Schmerz wieder aufbrechen lassen.
Nelly Sachs. Es ist der Tag der Taufe von Wolfgang Behls Tochter im Jahr 2004. Das Mädchen ist 5 Jahre alt. Sie soll katholisch getauft werden. Wolfgang Behl war selbst in einer gut katholischen Familie aufgewachsen. Die Kirche war ein stabiler und hilfreicher Faktor seiner Jugend. Seither steht er ihr allerdings kritisch gegenüber. So ringt er mit sich.
Und da war natürlich das Thema, lasse ich meine Tochter taufen oder nicht? Und da merkte ich schon, dass mich belastet, psychisch. Und dass ich am Tag vorher so ein Brennen in der Brust fühlte.
Und dann der Sonntagmorgen.
Als ich eigentlich zur Taufe mich fertig machen wollte und dann plötzlich merkte, mir bricht der kalte Schweiß aus und ich werde total unruhig.
Eine Ärztin, die schnell kommen kann, erkennt Herzinfarkt. Die Dankbarkeit für sein zweites Leben hat Wolfgang deshalb nie ganz verlassen. In manchen Momenten verschwinde dieses Gefühl eine Zeit lang im Hinterkopf, meint er, es lasse sich aber immer wieder leicht wachrufen. Auch seine Frau, Beate Kratzenstein, sieht sich davon beeinflusst.
Es hat mich wach gemacht für die Schönheit des Lebens und dass ich dafür zuständig bin, die Schönheit wahrzunehmen. In dieser Familie und in dem Sein, das auch wertzuschätzen, dankbar zu sein dafür, dass seine Reise noch nicht vorbei ist hier.
Um die Lebensreise fortsetzen zu können, musste Wolfgang sich neu auf sich selbst einstellen. Er beobachtet sich seither genauer. Und er hörte auf, zu versuchen, der zu sein, der er gern wäre. Stattdessen wurde er der, der er tatsächlich ist.
Ich habe versucht, mich mehr zu bewegen als vorher und auch mein Tempo zu akzeptieren. Ich bin jemand, der schnell zu funktionieren, Druck braucht. Das ist natürlich kontraproduktiv für Herzinfarktvorbeugung. Und nehme mir inzwischen mehr Zeit für das Tempo, das ich habe, auch wenn ich nicht alles schaffe.
Genau, und zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin und mich nicht mehr verbiege, weil das macht ja auch Stress.
Ich meine, ich habe jede Chance ergriffen, die sich mir geboten hat. Ich habe auch gegen die Krankheit vielleicht nicht gekämpft, ich habe sie angenommen und bin mit ihr umgegangen, aber für mich ist es schon so, dass ich mit Gottes Hilfe nochmal habe neu anfangen dürfen.
Susanne Breit-Kessler erkrankt mit Ende 20 an Krebs. Die Medizin sprach ihr 2% Überlebenschance zu. Was ihre Ärzte unbedingten Lebenswillen nannten, ist für sie eher die Bereitschaft zu suchen und immer wieder neu zu fragen, was die Krankheit bedeuten könnte. In diesem Prozess wächst sie langsam einer Heilung entgegen. Von außen betrachtet sieht ihr zweites Leben äußerst erfolgreich aus. Sie wird eine so anerkannte wie bekannte evangelische Theologin. Als Regionalbischöfin für München und Oberbayern ist sie die erste Frau als Bischöfin der Bayerischen Evangelischen Kirche. Unabhängig von ihrem beruflichen Wirken, aber hat sie in diesem zweiten Leben neue Haltungen gewonnen.
Ich habe schon Dinge geändert. Vor allen Dingen freue ich mich, wie ich zu sagen pflege, über jeden Dreck. Das ist natürlich eigentlich nicht die richtige Formulierung, aber ich freue mich einfach über alles. Ja, wenn auf dem Balkon eine Biene vorbeikommt und sich an meinen Blumen freut, dann freue ich mich auch sofort. Wenn irgendwo ein Schmetterling ist oder das Eichhörnchen zu Besuch kommt, dann kann ich mich da eine Stunde freuen. Ich kann über einen guten Scherz ewig lang lachen. Also die Intensivierung des Schönen hat dadurch schon stattgefunden.
Erfahrungen von Menschen, die dem Tod, wie man so sagt, von der Schippe gesprungen sind. Der Blick auf das dann wieder gewonnene Leben ist danach meistens ein anderer. Nach der lebensbedrohlichen Krise leben viele bewusster. Sie freuen sich intensiver und verteidigen das Leben leidenschaftlicher gegen Ungerechtigkeit und Verletzungen von Menschenrechten.
HR Info. Himmel und Erde.
Ostern und die vorhergegangenen Kartage, wo des Todes von Jesus von Nazareth gedacht wird, inszenieren diese dramatische Spannung von Tod und Leben, von Dunkelheit und dem dann wieder aufgehenden Licht der Zuversicht im Symbol der aufgehenden Sonne. Es ist die elementare Spannung des Lebens. Sie wird auch symbolisiert vom Wechsel der Tageszeiten, wenn die Sonne untergeht und eben die Sonne aufgeht. Nicht zufällig werden viele Ostergottesdienste zum Sonnenaufgang gefeiert. Aber auch der Sonnenuntergang fasziniert uns Menschen. Meine Kollegin Petra Diebold hat den Fulda-Philosophen Christoph Quarch gefragt, worin diese Faszination eigentlich liegt.
Herr Quarch, in die untergehende Sonne zu schauen, ist Philosophieren ohne Worte. Das habe ich gelesen. Das gefällt mir gut, aber so richtig erklären kann ich es noch nicht. Können Sie?
Das ist natürlich eine sehr schöne Formulierung, die ich bis dato auch noch nicht kannte. Ja, vielleicht hat derjenige oder diejenige, die dieses Wort geprägt hat, dabei daran gedacht, dass der Sonnenuntergang offenbar etwas mit uns macht, dass er uns irgendwie anspricht und zuspricht und uns von etwas kündet, über das wir uns sonst bei Tage so nicht große Gedanken machen. Das könnte etwas mit der Endlichkeit des menschlichen Lebens zu tun haben, mit der Vergänglichkeit. Wieder ein Tag geht zur Neige. Es ist eine Einladung dazu, sich nochmal auf das zu besinnen, was man untertags gemacht hat. Es ist auch in der alten Welt immer das Zeichen gewesen, dass nur die Arbeit des Tages zu Ende geht und die Zeit des geselligen Lebens beginnt. All das schwingt, glaube ich, mit, wenn wir den Sonnenuntergang betrachten und uns von ihm so faszinieren lassen.
Ja, macht man sich gar nicht so bewusst, wenn man das dann anschaut, gell? Es scheint so ein schönes Naturschauspiel zu sein, aber wenn Sie jetzt das beschreiben, das ist ja so eine richtige Urerfahrung. Also kommen wir mit ganz anderen Bereichen in Kontakt in uns.
Ja, ganz sicher. Ich denke, deswegen ist der Sonnenuntergang ja auch von alters her immer ein Ereignis gewesen, das Menschen für die Besinnung, für die innere Sammlung und dergleichen genutzt haben. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Sonnenaufgänge, die aber natürlich etwas ganz anderes signalisieren. Die Sonnenaufgänge sprechen insofern zu Menschen, als sie ihnen davon künden, ein neuer Tag beginnt, ein neuer Raum für das Handeln öffnet sich. Man kann etwas Neues beginnen. Das ist etwas anderes als beim Sonnenuntergang, wo man halt eher in die Retrospektive, also in den Rückblick auf den Tag geleitet wird. Man könnte natürlich jetzt mal darüber spekulieren, ob wir heute uns vielleicht vor allen Dingen deswegen den Sonnenuntergang zuwenden und den Sonnenaufgang ein wenig stiefmütterlich behandeln, weil wir eine überalterte und müde Gesellschaft geworden sind, die gar nicht mehr so die Möglichkeit zum Handeln schätzt, sondern sich eher in ihrer Besinnung eingerichtet hat.
Und wie sehen Sie diese Deutung, sage ich jetzt mal?
Naja, es ist zunächst einfach mal eine Beobachtung, die man anstellen könnte. Denn tatsächlich, gerade wenn man sich mit traditionellen älteren Gesellschaften beschäftigt, ist doch der Sonnenaufgang eigentlich etwas, was für diese Menschen eine viel größere Bedeutung hatte. Vielleicht eben, weil sie tatsächlich das Handeln, das tätige Menschsein sehr viel mehr schätzten. Im Übrigen haben auch die Philosophen der Vergangenheit sich mit dem Sonnenaufgang befasst und haben die Sonne als ein ganz wichtiges Symbol des Denkens oder auch der Wahrheit beschrieben. Und dessen Aufgang uns überhaupt in die Lage versetzt, klar zu denken und unseren Geist zu betätigen. Deswegen lieben die Philosophen vornehmlich die Sonnenaufgänge.
Und dieses, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, das ist natürlich auch was, was uns wahrscheinlich Sicherheit gibt, oder?
Naja, es ist natürlich einfach ein Kreislauf des Lebens, der uns Stabilität gibt, der immer wiederkehrt und der deswegen in unser menschliches Bewusstsein, denke ich, auch sehr tief eingebrannt ist. Es ist halt das Leben ein ständiger Wandel, nicht? Ein Kommen und Gehen von Licht und Dunkelheit. Und die Kulturen, die früheren Kulturen haben eigentlich immer darum gewusst, dass beides für das menschliche Leben von großer Bedeutung ist. Der Tag unter dem Licht der Sonne als die Zeit, in der wir die Dinge erkennen können, in der wir sie verstehen können, in der wir arbeiten können, in dem wir die Zeit, in der wir quasi unser Leben kultivieren können. Aber dann kommt eben auch wieder die Nacht, die eine ganz andere Seinsqualität birgt. Die Nacht, die eher die Zeit ist der Besinnung, vielleicht auch die Zeit, in der man Geschichten erzählt, in der man sich der Vergangenheit erinnert, in der man träumt und Visionen für die Zukunft ersinnt. Beides gehört irgendwie unbedingt zusammen und Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind eben gerade die Übergangszeiten, die vielleicht deswegen so eine Faszination für uns haben.
Christoph Quarch, der Fulda Philosoph und Buchautor über die Spannung von Licht und Dunkel und warum uns dieser Wechsel so stark fasziniert. Dunkelheit und Licht stehen für die Pole des Lebens, für Tod und Leben. Zwischen Karfreitag und Ostern wird beides religiös inszeniert in den christlichen Kirchen. Auch wenn wir im Alltag es vergessen, tatsächlich sind wir Menschen immer auch vom Tode bedroht und es tut uns gut, so wie es Ostern feiert, mehr auf das Licht als auf die Dunkelheit uns zu konzentrieren, auch wenn man den Glauben nicht teilen mag, dass am Ende das Licht stärker ist als der Tod, so ist es zumindest eine kluge Form der Selbstfürsorge, nicht immer nur auf das Schlechte, auf das Dunkle zu schauen, gerade in diesen Zeiten. So tun es übrigens auch die Sonnenblumen, denn die Blütenstände, zumindest der jungen Sonnenblumen, folgen ja tagsüber der Sonne von Ost nach West und drehen sich nachts wieder von West nach Ost zurück, um den Sonnenaufgang zu erwarten. Ein wunderschönes Bild, wie ich finde. Allerdings haben nur die jungen Pflanzen diese Flexibilität. Flexibilität und Ausrichtung auf die Sonne, das kann man üben und damit wären wir wieder bei uns Menschen. Denn da gibt es den sogenannten Sonnengruß. Das ist im Yoga eine der bekanntesten Übungen. Viele exerzieren den Sonnengruß morgens und richten sich so gleichzeitig auf das Licht, auf die Quelle des Lebens aus. Jutta Nieswand hat sich das einmal angeschaut.
Om Surya Namaha singen sie zum Beginn der Yogastunde. Surya steht für Sonne, Namaha ist ein Gruß, eine Verneigung. Eine gute Einleitung also für den sogenannten Sonnengruß, den Yogalehrerin Silvi Ritter dann anleitet, als alle Kursteilnehmer am Anfang der Matte stehen.
Mit der Einatmung hebt die Arme über die Seiten nach oben, Blick nach oben zu den Händen. Ausatmen über vorne, tauche in die Vorbeuge, setz die Hände neben die Füße.
So geht es jetzt Stück um Stück durch den gesamten Bewegungsablauf, der zum Sonnengruß gehört. Von der Vorbeuge über den heraufschauenden bis zum herabschauenden Hund und schließlich zurück zum Stehen.
Sonnengrüße sind im übertragenen Sinne perfekt, um sich so ein bisschen auch vor der Kraft der Sonne zu verneigen. Und es ist nun einfach mal so, die Sonne erhellt alles. Die Sonne lässt nicht nur unsere Umgebung strahlen, sondern uns schon auch irgendwie innerlich. Die ist ein Lebenselixier. Wo wären wir ohne Licht?
Nach der Yogastunde ergänzt Yogalehrerin Silvi Ritter, dass der Sonnengruß ursprünglich immer morgens praktiziert wurde, am besten noch nüchtern nach dem Aufstehen.
Man hat sich mit dieser Abfolge von Bewegungen quasi auch schon ein bisschen vor der Sonne verneigt und vor dem, was die Sonne so alles mit sich bringt. Wärme, Licht, Liebe, also all diese wunderschönen Qualitäten, die wir mit der Sonne verbinden. Und es ist so ein bisschen so ein innerliches Verneigen vor diesen Dingen, die wir eben auch so gerne in unserem Leben haben.
Der Sonnengruß stimuliert aber auch das sogenannte Sonnengefühl. Geflecht, sagt sie, das Energiezentrum, das sich in der Körpermitte befindet, oberhalb des Bauchnabels. Dadurch, dass man den Bereich im Sonnengruß mal dehnt, mal komprimiert. Doch der Sonnengruß hat auch noch mehr Wirkungen.
Wir üben Vorbeugen, Rückbeugen, wir üben Balance, Koordination, Kondition, alles ist dabei. Das sorgt natürlich auch für ein gutes Körpergefühl, für eine schöne Erwärmung, für eine schöne Mobilisation.
Und wie erleben die Kursteilnehmer den Sonnengruß?
Ich erlebe den Sonnengruß sehr erdend. Ich öffne mich, ich verbinde mich mit meinem Körper, ich finde zu meiner Körpermitte.
Ich muss ehrlich sagen, ich empfinde es eher als so eine Balance zwischen Himmel und Erde. Und zum Himmel gehört die Sonne.
Das Positive daran ist einfach, dass man den gesamten Körper durchbewegt und man sich hinterher jedes Mal viel besser fühlt als vorher.
Der Sonnengruß, eine tägliche Übung, die auch eine Ausrichtung auf die Sonne ist, auf die Quelle des Lebens. Ob man von Hause aus ein sonniger Mensch ist oder eher mit den Schatten des Lebens zu kämpfen hat, das ist eine nicht unerhebliche Frage für das Glücken des Lebens. Aber eine Vorentscheidung über das Glück ist es auch nicht, denn auch Menschen, die schwermütiger veranlagt sind, können sich auf die sonnigere Seite hinbewegen. Davon ist die Psychologin und Erziehungsberaterin Elisabeth Raffauf überzeugt. Mit ihr hat meine Kollegin Petra Diebold darüber gesprochen.
Was für ein kleiner Sonnenschein, das sagt man ja oft über Babys oder Kinder. Was heißt das denn? Was zeichnet diese Kinder aus?
Ja, sie sind besonders fröhlich, besonders freundlich und sie gelten so als unbeschwert. Und sie sind auch so, sie gehen so unvoreingenommen in die Welt, also optimistisch. Man sagt auch, sie haben so eine ansteckende Fröhlichkeit. Man hat ja zum Beispiel von Lukas Podolski auch gesagt, den nehmen die eigentlich nur mit bei der Nationalmannschaft, weil der sorgt so für gute Stimmung. Also dem wurde auch oder wird auch ein sonniges Gemüt nachgesagt. Also sie vertrauen auch auf ihr Schicksal. Sie denken so, es wird schon alles gut werden.
Und dieses sonnige Gemüt, was Sie so schön beschreiben, ist das in die Wiege gelegt oder sind es doch eher die glücklichen Umstände oder die guten Umstände, in denen dann Kinder so groß werden?
Es ist beides. Also man wird natürlich mit einem bestimmten Naturell geboren, also ein bisschen mutig oder draufgängerisch oder auch eher zurückhaltend. Da kommt man schon mit auf die Welt und gleichzeitig sind es natürlich auch die Umstände, unter denen man aufwächst. Also ist man als Kind beschützt worden, wenn man in Not war, konnte man sich unbefangen entwickeln und sich sicher fühlen und darauf verlassen, wenn irgendwas ist, sind meine Eltern da. Und dann hat man so eine Sicherheit, so eine Grundsicherheit in sich. Ich habe da auch immer so das Gefühl, man hat so Fett auf der Seele.
Das habe ich noch nie gehört. Das ist aber ein schöner Begriff oder ein schönes Bild. Wird denn aus so einem kleinen Sonnenschein, wie Sie ihn beschrieben haben, automatisch ein großer? Also sprich, bleibt diese positive Grundhaltung?
Das kommt natürlich sehr darauf an, was man so erlebt auch, wie man sich entwickelt und was für Schicksalsschläge man erlebt. Aber grundsätzlich ist das ganz wichtig, was man in der Kindheit mitbekommen hat und was man sozusagen, wo man sozusagen von zehren kann. Und das wird in großen Zügen bleiben, wenn man nicht ganz schlimme Dinge erlebt, die einen sozusagen eines Besseren belehren oder eines Schlechteren.
So ein sonniges Gemüt, Sie sagen, es ist zum Teil in die Wiege gelegt, zum Teil aber auch durch glückliche Umstände dann begünstigt. Kann man sich das, wenn man diese günstigen Umstände nicht hat, kann man sich es irgendwie aneignen?
Naja, ich denke da immer an so einen Satz von dem Philosophen Richard David Precht, der sagt, ein Optimist, der sich in seinen Idealen getäuscht sieht, hat immer noch ein erfüllteres Leben gehabt als ein Pessimist, der sich bestätigt sieht. Das heißt, wenn man es schafft, auf das Gute zu gucken, geht es einem besser. Und das kann man natürlich nicht einfach so verordnen. Aber man kann den ersten Schritt machen, nämlich zum Beispiel seine Sorgen, die man hat, teilen. Also nicht damit alleine bleiben und dann auch Trost zulassen. Und dann ist vielleicht erst der nächste Schritt, kann ich auch auf die Habenseite gucken? Kann ich auch gucken, was läuft eigentlich gut? Und ganz wichtig auch für Hoffnung und Sonne im Herzen ist, wenn man Pläne machen kann, wenn man also sich auf was freuen kann.
Ist es in diesen Zeiten besonders schwer, sich eben oder diese Sonne im Herzen zu bewahren?
Ja, auf jeden Fall sind natürlich jetzt dieser Wahnsinnskrieg und auch Corona nicht dazu angetan, Pläne zu machen und sich auf was zu freuen. Da muss man schon wirklich sehr gut gucken und auch sehen, wie kann ich einerseits dahin gucken, nicht weggucken, die Realität ist da und andererseits gleichzeitig oder auch im nächsten Moment auch sagen, okay, und jetzt habe ich geguckt, was kann ich tun und jetzt kann ich mich auch mal mit was Sonnigem und was Schönem beschäftigen.
Es ist wie mit der Sonne, die scheint ja auch nicht jeden Tag, die versteckt sich auch mal hinter den Wolken oder die Wolken verschieben sich davor. Und so ist es, glaube ich, auch mit dem sonnigen Gemüt.
Ja, absolut, ja.
Die Psychologin und Erziehungsberaterin Elisabeth Raffauf über sonnige Gemüter und wie wir auch in schwierigen Situationen eher auf die Sonnenseite des Lebens gelangen. Die Sonne als Symbol des Lebens möge Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von HR Info Himmel und Erde, allezeit scheinen. Das ist mein Gruß zu Ostern für Sie und frohe Ostern wünsche ich Ihnen natürlich auch.